Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Extremer Dauerregen hat in Teilen von Mittel- und Osteuropa zu massiven Überschwemmungen geführt. In mehreren Ländern stehen inzwischen ganze Landstriche unter Wasser. In Tschechien und der Slowakei sind die Menschen weiter aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. In Rumänien kamen mehrere Menschen ums Leben. Österreich meldete mindestens einen Toten, ebenfalls Polen. Dort ist die Lage vor allem im Südwesten verheerend.
In Polen haben sich die Straßen von Kłodzko, einer Kleinstadt an der Grenze zu Tschechien, in Flüsse verwandelt. Etwa 1600 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, ein Mensch ist ertrunken. Jetzt könnte die Situation noch schwieriger werden, denn nach dem Bruch eines Staudamms hat eine neue Flutwelle den Ort erreicht. Es sei an vielen Stellen dramatisch, warnt Ministerpräsident Donald Tusk. Manche Einwohner unterschätzen die Gefahr und weigern sich, die Häuser zu verlassen. Das Wasser ist schon bis zum Haus gekommen. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Auch in der Slowakei wird die Hochwasserlage schwieriger. Es soll weiter regnen. Viele Straßen sind wegen umgestürzter Bäume nicht nutzbar. Die Pegel steigen weiter. Jetzt rufen wir die Menschen auf, zu Hause zu bleiben und nur rauszugehen, wenn es nötig ist. Und sie sollen ihr Fluchtgepäck vorbereiten. In Tschechien spitzt sich die Lage zu. Meteorologen warnen, das Wasser in den meisten Flüssen steige noch. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bereits 10.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Bei manchen war die Rettung dramatisch, wie hier in Jesenik. In Rumänien ist die Situation besonders belastend. Mindestens 6 Menschen sind aufgrund des Hochwassers gestorben. Die Familie Sokrotan von Pechea im Südosten des Landes ist verzweifelt. Ihr Hab und Gut so gut wie zerstört. So hoch stand das Wasser, zeigt die Tochter. Das ganze Futter ist nass. Die Schweine habe ich noch rauslassen können. Doch die Hühner konnten sie nicht mehr retten. Auch die Apotheke des Ortes vom Wasser verwüstet. In St. Pölten in Niederösterreich stieg der Pegel der Traisen um mehrere Meter. Rettungskräfte pumpen Wasser aus einem Pflegeheim. Am Stausee Ottenstein stürzen große Wassermassen durch Flutklappen in den Fluss Kamp. Es gehe um einen kontrollierten Ablauf, heißt es, damit plötzliche Flutwellen verhindert werden. Diese zusätzlichen Wassermengen könnten allerdings die Lage der nahegelegenen Gemeinden weiter verschärfen. Das ganze Bundesland Niederösterreich wurde zum Katastrophengebiet erklärt.
Von einer noch nie dagewesenen Extremsituation sprechen Verantwortliche in Österreich. Es habe in 4 Tagen gebietsweise so viel geregnet wie sonst im gesamten September. Die Schäden sind schon jetzt enorm. Auch in der Hauptstadt Wien sind Straßen und Häuser überschwemmt. Im Bundesland Niederösterreich, wo die Lage besonders dramatisch ist, ist die Donau über die Ufer getreten, so auch in Kritzendorf. Dort ist Anna Tillack. Wie ist die Lage aktuell?
Die Lage ist nach wie vor angespannt. Hinter mir, da wo man das Wasser sieht, da sind eigentlich Radwege und Straßen. Es hat ja quasi die letzten 3 Tage durchgeregnet und solche Überflutungen gibt es eben in allen Teilen des Landes. Es wurden 1100 Häuser evakuiert, es sind 20.000 Feuerwehrleute im Einsatz und die müssen eben nicht nur Menschen aus den Häusern bringen, die vom Hochwasser bedroht sind, sondern auch aus Häusern retten, die an Hängen liegen. Es gibt Hangrutsche, allein schon hier im Ort haben wir 2 gesehen und da besteht eben die Gefahr, dass die Häuser oben einstürzen. Also verschiedenste Herausforderungen für die Rettungskräfte hier und die sind tatsächlich im Dauereinsatz.
Im Bundesland Niederösterreich wird ein Stausee kontrolliert abgelassen, damit Flutwellen verhindert werden. Wie ist da der Stand?
Genau, er wird kontrolliert abgelassen. Das heißt, das Wasser strömt oben über die Staumauer und landet dann quasi als Hochwasser in den darunterliegenden Dörfern. Da sieht man dann auch, dass der Pegel steigt. Und solange man das kontrolliert machen kann, ist die Situation überschaubar. Aber es ist eben die Frage, wie viel Wasser kommt von oben nach oder drückt von hinten nach. Und da haben eben viele Menschen in der Region immer noch die sehr wache Erinnerung an die letzte Hochwasserkatastrophe 2002. Da ist der Stausee nämlich übergeschwappt und hat eigentlich das ganze Tal darunter unter Wasser gesetzt. Und dieses Szenario, das hofft hier keiner, das möchte man eben um jeden Preis vermeiden. Aber die Prognosen sehen ja so aus, als könnte es hier auch die nächsten Tage weiter regnen.
Danke, Anna Tillack nach Österreich. Und auch in Tschechien stehen viele Orte unter Wasser. In der Stadt Opava mussten Bewohner einer überfluteten Plattenbausiedlung gerettet werden. Opava befindet sich am gleichnamigen Fluss. Sein Wasser fließt in die Oder, was die Lage an dieser Stelle im tschechisch-polnischen Grenzgebiet besonders gefährlich macht. Danko Handrik ist in Opava. Wie sieht es bei Ihnen vor Ort aus?
Ja, zumindest regnet es aktuell nicht, aber noch immer rauscht das Wasser aus dem Altvatergebirge hier Richtung Innenstadt. In den Bergen hat es in den letzten Tagen 500 Liter pro Quadratmeter geregnet. Und das hier hinter mir, das ist nicht irgendein Flussbett, sondern das ist eigentlich die Straße Richtung Innenstadt. 1100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde waren es 1997 beim historischen Jahrhunderthochwasser, die hier entlangflossen. Jetzt sind es 1600 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Und deswegen sprechen die Behörden hier von einem Jahrtausendhochwasser. Hier gerade aktuell soll der Scheitelpunkt gerade erreicht sein. Weiter flussabwärts sieht es kritisch aus. Da weichen immer wieder Dämme auf und bedrohen, andere Ortschaften zu überfluten.
Was sind denn die größten Probleme für die Einsatzkräfte?
Es sind vor allem die Evakuierungsmaßnahmen. 10.000 Menschen mussten in der Region bereits ihre Häuser verlassen. Einige warten aber immer ziemlich lange, bevor sie sich retten lassen und können dann nicht mehr mit Autos gerettet werden, sondern müssen mit Booten aus ihren Wohnungen gebracht werden, weil viele Dörfer auch von der Außenwelt abgeschnitten sind und gar nicht mehr mit Autos erreichbar sind. Und einige Menschen können auch mit Booten nicht mehr gerettet werden, weil die Strömungen einfach zu stark sind. Und deswegen kreisen hier über mir immer wieder Helikopter, die dann die Menschen von den Dächern der Häuser retten.
Danke an Sie, Danko Handrik, nach Tschechien. In Deutschland ist die Lage noch relativ entspannt. In Dresden wurden die wichtigsten Abrissarbeiten an der eingestürzten Carola-Brücke rechtzeitig vor dem Hochwasser beendet. Dort wird an der Elbe wohl in 2 Tagen die höchste Alarmstufe erreicht. In Bayern haben die Regenmengen bereits zu Überschwemmungen geführt. Betroffen sind bis jetzt vor allem die Kreise Traunstein und Berchtesgadener Land. Die Hochwassergefahr steigt, denn eine neue Regenfront ist im Anmarsch. Und wir fragen nach bei Thomas Ranft im ARD-Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt am Main. Was kommt da in den nächsten Tagen auf uns zu in Deutschland?
Nun, das ist auf jeden Fall zweigeteilt. Zum einen das Wasser, was von oben herunterkommt, wenn wir uns mal die Regenprognose der nächsten 48 Stunden anschauen. Wir sehen, im Osten fällt einiges an Regen, aber direkt am Alpenrand zwischen 50 und 90 Liter, die dazukommen können. Wir haben eben schon gehört, es gibt schon Überflutungen, aber bei diesen Mengen werden großflächige Überflutungen von bebauten Gebieten nicht zu erwarten sein in Bayern. Das andere Thema ist natürlich das, was über die Flüsse kommt. Nehmen wir die Elbe, nehmen wir die Oder hier in diesem Fall, die Elbe bei Dresden. Natürlich steigt der Pegel an, weil das Wasser aus Tschechien jetzt hereindrückt und wir sehen, wie mehrere Alarmstufen in den nächsten Tagen gebrochen werden. Wir werden uns so bei 7 Metern in etwa bewegen am Mittwoch. Aber wenn wir uns erinnern an das dramatische Hochwasser 2002 in Dresden, das war noch deutlich höher, das lag bei 9,40 Meter. Davon bleiben wir erstmal entfernt. Das ist bei aller Dramatik doch eine gute Nachricht.
Danke, Thomas Ranft in Frankfurt am Main. Weitere Informationen zur Hochwasserlage und einen Live-Ticker gibt es fortlaufend bei tagesschau.de. Von morgen an gibt es Kontrollen an allen Landgrenzen Deutschlands. Sie sollen irreguläre Migration und organisierte Kriminalität bekämpfen. Bislang wurde schon an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz kontrolliert. Bundesinnenministerin Faeser versicherte, dass Pendler, Wirtschaft und Handel so wenig wie möglich beeinträchtigt werden sollen. Die Kontrollen seien nicht flächendeckend, sondern gezielt und stichprobenartig.
Freie Fahrt nach Deutschland, ganz ohne Kontrollen. Noch ist dieser kleine Wachposten an der dänischen Grenze unbesetzt. Doch schon morgen soll die Bundespolizei hier wieder Präsenz zeigen. Schon jetzt gibt es Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz. Die sollen nun auf alle Nachbarländer ausgeweitet werden. Das Ziel, die irreguläre Migration begrenzen und besser vor islamistischem Terror schützen.
Ich bin sicher, dass die Bundespolizei das wie auch bei der Fußball-Europameisterschaft so machen wird, dass es nicht so viel Einfluss auf den Verkehr und die Pendler haben wird.
Der Union gehen die Pläne nicht weit genug. Im ARD-Bericht aus Berlin fordert Hessens Ministerpräsident Boris Rhein erneut mehr Zurückweisungen an der Grenze.
Wir dürfen die Leute erst gar nicht, wenn sie kein Recht haben, ins Land kommen lassen, weil dann fangen die Probleme erst an und dann wird es erst schwierig und jeder einzelne Fall landet vor einem Verwaltungsgericht. Das überfordert nicht nur die Justiz, sondern das verursacht auch verdammt lange Verfahrenszeiten.
Unterdessen warnt die Polizei vor einem großen Problem. Die geplanten Kontrollen der Bundesregierung seien in der Praxis kaum machbar.
Wir kriegen das, wenn überhaupt, nur stichpunktartig hin. Das heißt, wir reden von einer Grenzlänge von 3.800 Kilometern Binnengrenze, die Deutschland umgeben. Dafür sind wir natürlich personell gar nicht ausgestattet, um dies lückenlos zu machen.
Die Grenzkontrollen sind vorerst für 6 Monate geplant, könnten dann aber verlängert werden.
Bundeskanzler Scholz ist zu einer Reise durch Zentralasien aufgebrochen. Als erstes Land besucht er Usbekistan. In der früheren Sowjetrepublik unterzeichnete er ein Migrationsabkommen. Solche Abkommen gibt es unter anderem schon mit Marokko, Georgien, Indien und Kenia. Dabei geht es sowohl um die Anwerbung von Fachkräften als auch um die Verhinderung irregulärer Migration. Usbekistan könnte als Nachbarland Afghanistans dabei helfen, Straftäter dorthin abzuschieben, ohne dass Deutschland mit dem Taliban-Regime verhandeln müsste.
Ein Ständchen zur Begrüßung in Usbekistan, einem Land mit hoher Geburtenrate und junger Bevölkerung. Gezielt ausgebildete Fachkräfte könnten, so die Hoffnung des Bundeskanzlers, den Fachkräftemangel in Deutschland lindern, zum Beispiel in der Pflege. Ihnen wird deshalb die Einwanderung erleichtert.
Wir ermöglichen die notwendige Zuwanderung von Arbeitskräften mit großen Talenten, die wir in Deutschland benötigen, damit unsere Wirtschaft wachsen kann. Und gleichzeitig vereinbaren wir einfache, unbürokratische Prozeduren, dass diejenigen wieder zurückgehen, die zurückgehen müssen.
Ausreisepflichtig sind zurzeit aber nur knapp 200 Usbeken in Deutschland. Was Rückführungen angeht, bringt das Migrationsabkommen auf den ersten Blick also keine große Veränderung. Es sei denn, die Bundesregierung würde künftig über Usbekistan auch ins benachbarte Afghanistan abschieben. Nach solchen Plänen gefragt, gibt sich die mitreisende Innenministerin vor Ort zurückhaltend.
Ja, ich beabsichtige auch weiterhin, Flüge nach Afghanistan vorzunehmen für schwere Straftäter, um die zurückzuführen. Aber das werden wir dann sehen, mit welchen Ländern das in Kooperation sein wird.
Keine Festlegung also, aber auch kein Dementi. Fest steht, das unterzeichnete Abkommen enthält auch eine Art Transitvereinbarung, die Abschiebung über Usbekistan in andere Länder erleichtert.
Der wohl entscheidende Vorteil für die Bundesregierung, sie könnte auf diesem Weg direkte Verhandlungen mit den Taliban umgehen und trotzdem leichter nach Afghanistan abschieben. Wann es soweit kommt, ist noch offen. Dass es soweit kommt, aber durchaus wahrscheinlich.
Nachdem die Corona-Pandemie überstanden war, wollten viele sie möglichst schnell vergessen. Der Streit über Maskenpflicht und Impfregelungen wurde teils erbittert geführt, quer durch Familien- und Freundeskreise. Bis heute ist nicht aufgearbeitet, welche Maßnahmen angemessen waren und welche Fehler gemacht wurden. Die Ampelkoalition ist sich zwar einig, dass eine solche Aufarbeitung nötig ist, aber nicht, wie sie organisiert werden soll.
Verzeihen, Gräben in der Gesellschaft überwinden. Franzi wünscht sich das. Die Pflegekraft aus Berlin möchte unerkannt bleiben. Auch heute noch ist ihre Angst zu groß, ausgegrenzt zu werden. Sie hatte sich während der Pandemie gegen eine Impfung entschieden.
Weil es so schnell ging, dass es einen Impfstoff gab, der entwickelt wurde, hatte ich davor einfach Angst, Gott weiß was für Nebenwirkungen zu bekommen.
Die intensiv geführte Debatte über die Impfpflicht, lange Schulschließungen, Einsamkeit in Pflegeheimen, Eingriffe in die Grundrechte. Während der Pandemie sei Vertrauen verloren gegangen, sagt die Soziologin Jutta Almendinger.
Wir müssen dringend uns fragen, was hat gewirkt, wo haben wir überzogen, was würden wir nachträglich anders machen. Nicht im Sinne von einer Schuldzuweisung, aber im Sinne dessen, dass wir für die nächste Pandemie, die mit Sicherheit kommt, besser aufgestellt sind.
Auch der Bundesgesundheitsminister spricht sich im Bericht aus Berlin für eine Aufarbeitung aus.
Wir haben nichts zu verbergen. Und wenn wir es nicht machen, dann entsteht einfach der Eindruck, als wenn wir etwas zu verbergen hätten. Und das darf nicht stehen bleiben. Daher ist eine solche Aufarbeitung notwendig.
Verschiedene Modelle werden diskutiert. Zum Beispiel ein Bürgerrat oder eine Kommission aus Wissenschaftlern und Politikern. Doch die Ampelparteien sind sich noch uneinig, wer genau dabei mitreden soll.
Das Zeitfenster, das jetzt zu entscheiden, ist ganz eng. Es muss in den nächsten 2 Wochen entschieden sein, sonst bringen wir das nicht mehr auf den Weg.
Für eine umfassende Corona-Aufarbeitung bleibt dem Parlament also nicht mehr viel Zeit. Und weil die Ampelfraktionen in Detailfragen über Kreuz liegen, besteht die Gefahr, dass eine Aufarbeitung in dieser Legislatur nicht mehr angestoßen wird.
Die vier Crewmitglieder der Weltraummission Polaris Dawn sind auf die Erde zurückgekehrt. Mit einer Wasserlandung vor der Küste Floridas ging der privat finanzierte Weltraumausflug erfolgreich zu Ende. 5 Tage waren die Amateurastronauten unterwegs. Im Raumschiff des Unternehmens SpaceX entfernten sie sich zeitweise bis zu 1400 Kilometer von der Erde. Um neue Raumanzüge zu testen, hatten 2 der Besatzungsmitglieder die Kapsel für mehrere Minuten verlassen. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen bei Mainz 05 mit 2:1 gewonnen. Zuvor vergab Aufsteiger St. Pauli auch am 3. Spieltag der Saison die Chance, einen Punkt zu holen. Die Hamburger unterlagen Gastgeber Augsburg mit 1:3.
Das Duell der sieglosen Trainer will Augsburgs Coach Jens Torup unbedingt für seinen Verein entscheiden, um seine Vertragsverlängerung unter der Woche zu rechtfertigen. Nach einer überlegenen, aber torlosen ersten Hälfte klappt es für die Schwaben kurz nach der Pause. Neuzugang Marius Wolf mit einem sehenswerten Treffer zum 1:0 für Augsburg in der 47. Minute. Der Aufsteiger aus Hamburg müht sich, aber nach einer guten Stunde erhöht der FCA Frank Onyeka in seinem ersten Spiel mit der Flanke auf den eingewechselten Philipp Tietz, der entspannt zum 2:0 trifft. St. Pauli kommt aber noch mal. 8 Minuten nach dem 2:0 erzielt Carlo Buchalfa den ersten Treffer des Aufsteigers in dieser Saison. Die Hamburger drängen auf den Ausgleich, aber in der Nachspielzeit nutzen die Augsburger Gastgeber einen Konter für die Entscheidung. Yusuf Kabadayi, ebenfalls ein Neuzugang, trifft mit seinem Debüttor zum 3:1-Sieg für den FC Augsburg und beendet die Sieglosserie der Schwaben.
Die Tabelle, die Bayern an der Spitze, vor Dortmund und Leipzig, Leverkusen auf Rang 5, Bremen jetzt 8. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Stuttgart, gefolgt von Augsburg und Wolfsburg. In der Abstiegszone die noch punktlosen Clubs Bochum, St. Pauli und Schlusslicht Kiel. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 16. September.
Das Unwettertief sorgt bei unseren östlichen und südlichen Nachbarn weiter für extreme Regenfälle, die auch in Südostbayern unwetterartig sind. Auch im Osten regnet es heute Nacht teilweise ergiebig, sonst bei vielen Wolken meist trocken. Morgen in Sachsen und Südbayern noch kräftiger Regen und zusammen mit den extremen Regenmengen bei unseren Nachbarn steigt die Hochwassergefahr auch auf deutscher Seite. Im Norden und Westen gibt's bei vielen Wolken und etwas Sonnenschein nur einzelne Schauer. An der Nordsee heute Nacht um 15, im südlichen Bergland nur kühle 4 oder 5 Grad. Morgen im äußersten Osten etwas über 20 Grad, am Alpenrand dagegen nur einstellige Werte. Dienstag im Süden noch gebietsweise nass, in der Mitte teils Wolken, teils Sonne, die im Norden verbreitet scheint. In den folgenden Tagen erwartet uns oft freundliches und warmes Spätsommerwetter.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Jesse Wellmer schauen wir, wie sich die Lage in den Hochwassergebieten entwickelt. Und wir berichten über die Städte Kerkrade und Herzogenrath bei Aachen, die ab morgen durch Grenzkontrollen wieder getrennt werden. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.